Stern Crime Stories. Der Podcast über wahre Verbrechen. Fesselnde, hervorragend und sensibel erzählte Geschichten von Stern Crime. Trugbild. Sie war 17. Nur ein harmloser Flirt in einer Dating-App, dachte er. Der größte Irrtum seines Lebens. Von Vince Beiser. Es waren nur wenige Nachrichten, die sie ausgetauscht hatten. Kaum der Rede wert. In einer Dating-App hatte Jared Jones eine junge Frau kennengelernt und ihr ein Foto von sich mit einer Baseball-Cap geschickt. Sie hatte mit einem Selfie geantwortet, auf dem sie einen BH aus Spitze trug. Auf seinem zerkratzten iPhone tippte Jared eine Antwort. Er schrieb: Ich bin Veteran der US Army und Vater von 2 Kindern. 3, wenn man meinen Hund mitzählt. Die Mutter meines jüngsten Sohnes und ich haben uns gerade getrennt und ich suche Freunde zum Abhängen oder später vielleicht auch für mehr. Klingt spannend, antwortete die junge Frau. Sie hieß Carolyn Harris. Ich lebe in Greenville bei meinen Eltern. In ein paar Wochen werde ich 18. Oh cool, wann genau? Am 15. September. Ja? Wie alt bist du? Oh, okay. Bist du noch in der Highschool? Ich bin 24, antwortete Jared wahrheitsgemäß. Dann war sie schon zu Ende, diese kurze Unterhaltung, die sich als der schwerste Fehler im Leben von Jared Jones herausstellen sollte. Jared wollte Soldat werden, seitdem er 7 Jahre alt war. Damals hatte er im Fernsehen mit angesehen, wie das World Trade Center in sich zusammenfiel und Präsident George W. Bush von einem Angriff auf Amerika sprach. Noch am selben Tag teilte Jared seiner Familie mit, dass er zur Army gehen werde, genau wie sein Opa und seine Onkel. In Jareds Heimatstadt Greenville, einer an einem Fluss gelegenen Industriestadt im westlichen South Carolina, war das kein ungewöhnlicher Berufswunsch. Was nicht heißen soll, dass Jared einer dieser breitbeinigen Macho-Typen gewesen wäre. Zu Highschool-Zeiten war er ein schlaksiger Junge mit Topfschnitt, der im Chor sang. Jared ging noch zur Schule, als einer seiner Freunde, der sich für die Army verpflichtet hatte, nach Afghanistan geschickt wurde. Am 19. Tag seines Einsatzes tötete ihn eine Bombe, die am Straßenrand versteckt gewesen war. Halb Greenville kam zu seiner Beerdigung. Bitte tu es nicht, flehte Jareds Mutter ihren Sohn an. Genau deswegen will ich nicht, dass du zur Army gehst. Genau deswegen muss ich gehen, antwortete er. 2 Monate nach seinem Schulabschluss, im Mai 2012, packte Jared seinen Koffer. Während seiner Freizeit in der Kaserne lud er Videos bei YouTube hoch, in denen er, gekleidet in Uniform, Popsongs und Kirchenlieder sang. Kein Jahr später wurde Jared Jones nach Afghanistan geschickt. Dort war er als Panzerschütze im Einsatz. An Bord eines Buffaloes, eines Panzerfahrzeugs, etwa so groß wie ein Umzugswagen, bediente er ein schweres Maschinengewehr des Kalibers 50 12,7 mm. Jared sehnte sich nach einem Kampfeinsatz. Aber als ihr Stützpunkt eines Nachts unter Raketenbeschuss geriet, packte ihn die Angst. 2 seiner Kameraden, die in einem LKW saßen, wurden in die Luft gesprengt. Doch das war nicht das Schlimmste. Seinem Zwillingsbruder Jacob erzählte Jared von einem Gefecht, bei dem er mit seinem Maschinengewehr wild um sich gefeuert hatte. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht habe ich ein Kind getötet, sagte Jared. Mehr wollte er nicht sagen. Eines Tages, nach einer gewöhnlichen Patrouillenfahrt in der Provinz Kandahar, stürzte Jared beim Ausstieg aus dem Buffalo und verletzte sich dabei so schwer am Rücken, dass er in ein Krankenhaus auf einem amerikanischen Militärstützpunkt in Deutschland geflogen wurde. Die Ärzte verabreichten ihm Schmerzmittel und sagten ihm, dass er nicht mehr kämpfen könne. Nach nicht einmal 6 Monaten im Einsatz war Jared Jones' Karriere in der Army vorbei. Er verlor den Halt. Noch immer auf dem Militärstützpunkt in Deutschland stationiert, betrank er sich jeden Abend in Bars. Er schwängerte eine Frau. Er wurde betrunken am Steuer erwischt und in der Kaserne unter Arrest gestellt. Er versuchte, sich mit Tabletten das Leben zu nehmen, woraufhin er einige Tage in der Psychiatrie verbringen musste. Im Oktober 2015 wurde er aus der Army entlassen und kehrte nach Greenville zurück. Obwohl seine Eltern, seine Schwester und seine beiden Brüder ihn empfingen wie einen Helden, fühlte sich Jared verloren. »Alles, was ich jemals gewollt hatte, war, ein Soldat zu sein«, sagte er seinem Bruder Jacob. »Ich fühle mich einfach nur nutzlos.« Jared hangelte sich von Job zu Job, kam mal bei seiner Mutter, mal bei seinem Vater unter. Er hatte Albträume, litt unter Panikattacken und geriet immer wieder in Kneipenschlägereien. Ein Arzt diagnostizierte eine posttraumatische Belastungsstörung und verschrieb ihm Antidepressiva. Jared kaufte sich einen Jeep und wurde Fahrer bei Uber. Gegen den Willen seiner Mutter besorgte er sich eine schwarze 9mm-Pistole, die er im Auto aufbewahrte. Ab Mitte 2018 ging es aufwärts. Jared kam mit einem Mädchen aus der Gegend zusammen. Er legte sich einen lebhaften deutschen Schäferhund namens Tex zu, und er fand den perfekten Job für jemanden, der gern redet. Er verkaufte Telefone und Internetverträge in der Filiale eines großen Telekom-Anbieters. Gemeinsam mit seinem Bruder Jacob zog er in eine Wohnung mit Balkon, von dem sie einen unverstellten Blick auf den Pool werfen konnten, der zu der Wohnanlage gehörte. Die Brüder kochten zusammen, schauten Footballspiele und streamten Netflix mit ihren Freundinnen. Einmal pro Woche aßen sie mit ihrer Mutter zu Abend. Anschließend gingen die beiden Brüder aus, tranken Tequila und sangen Karaoke in ihrer Lieblingsbar. Fast immer gab Jared seine drei Lieblingssongs zum Besten: Drops of Jupiter, Bohemian Rhapsody und No Diggity. Obwohl sie nicht geplant hatten, ein Kind zu bekommen, war Jared bei der Geburt seines zweiten Sohnes Jackson überglücklich. Er hörte auf, Antidepressiva zu nehmen. Er wollte einen klaren Kopf haben, um ein guter Vater zu sein. Doch kurz darauf trennten sich Jared und Jacksons Mutter. Er meldete sich bei Tinder an und kam mit einer jungen Frau zusammen, die in diesem Text Lisa heißen soll. Das hielt Jared allerdings nicht davon ab, weiterhin in Dating-Apps zu stöbern. Anfang September schrieb er dort einer hübschen, blonden jungen Frau, Carolyn Harris, die sich als fast 18-Jährige ausgab. Am 10. September hatte Jared frei. Er wusch seinen Hund und erledigte anschließend mit Lisa ein paar Besorgungen. Kurz nach 18 Uhr, die beiden waren gerade in seinem Jeep Cherokee auf dem Heimweg vom Walmart, klingelte Jareds Telefon. Die Nummer kannte er nicht. Verwirrt steckte er einen AirPod ins Ohr und nahm ab. Er sei von der Polizei, sagte der Anrufer. Die aufgebrachten Eltern von Carolyn Harris hätten ihn kontaktiert, weil Jared ihrer minderjährigen Tochter sexuelle Avancen gemacht habe. Sie wollten, dass Jared verhaftet würde. Der Polizist gab ihm eine Telefonnummer und schlug vor, dass Jared die Sache am besten direkt mit Carolyns Eltern klären sollte. Jared war fassungslos. Er erzählte seiner Freundin Lisa von dem Anruf und dem Mädchen. Er glaube nicht, dass er etwas Falsches getan habe, sagte er. Aber warum zum Teufel hatte ihn dann die Polizei angerufen? Jared wählte die Nummer, die ihm der Polizist gegeben hatte, und erreichte einen Mann, der sich als James Harris vorstellte, als Vater von Carolyn. Seine Frau sei außer sich und wolle Anzeige erstatten, sagte er. Jared bekam Panik. War er zu weit gegangen? Hatte er irgendetwas Anzügliches geschrieben? Reichte das Foto von Carolyn aus seinem Handy aus, um ihn wegen Verführung einer Minderjährigen oder des Besitzes von Kinderpornografie anzuklagen, würde er im Gefängnis landen? Als Lisa und er bei ihm zu Hause ankamen, zog Jared sich allein auf sein Zimmer zurück. Er googelte die Nummer des Polizisten. Es war tatsächlich die der örtlichen Polizei. Dann schrieb er eine SMS an die Familie Harris. Carolyns Mutter antwortete ihm, entweder Jared zahle ihnen $1,189 oder ihm drohe eine Anzeige. 1.189 Dollar. So hoch sei die Strafgebühr, weil sie den Handyvertrag ihrer Tochter vorzeitig gekündigt hätten. Jared war aufgewühlt. Auf den geplanten Spieleabend mit Lisa hatte er keine Lust mehr. Stattdessen schrieb er den ganzen Abend mit Carolins Eltern. »Ma'am, mir tut das alles wirklich sehr leid. Hätte ich gewusst, dass Ihre Tochter noch nicht volljährig ist, hätte ich sie nie nach Fotos gefragt. Ich habe selbst zwei Kinder.« Die Antwort kam prompt. »Junge, tu doch nicht so, als hättest du es nicht gewusst. Du hast doch ihre Nachricht gelesen, in der sie gesagt hat, dass sie noch nicht volljährig ist. Aber ich werde mich hier nicht weiter mit dir streiten. Ich überlasse das Ganze lieber der Polizei.« In dieser Nacht bekam Jared kein Auge zu. Am nächsten Morgen, dem des 11. September, war er völlig fertig. »Wenn ich als Pädophiler registriert bin, dann kann ich nicht einmal mehr zuschauen, wenn Jackson ein Fußballspiel hat«, sagte Jared zu Lisa, die zur Arbeit musste. Er hatte Tränen in den Augen. »Nimm dir heute mal einen Tag frei«, entgegnete Lisa. »Bring Jax zu meiner Mutter. Ich komme später wieder, dann holen wir uns Hilfe.« Jared befolgte Lisas Ratschlag, zumindest teilweise. Er meldete sich krank, setzte Jackson bei dessen Mutter ab und fuhr dann zurück in seine Wohnung. Er parkte den Jeep und steckte die Pistole ein, die er im Auto deponiert hatte. Oben in seiner Wohnung schrieb er der Familie Harris und bat um ein Gespräch. Um 11.59 Uhr antwortete ihm James Harris: »Ich wüsste nicht, was wir zu bereden hätten. Du weißt, was du getan hast. Und du tust mir echt nicht leid. Leid tun mir deine beiden Kinder.« »Was soll das denn heißen?«, fragte Jared. »Das heißt, Carolyn geht zur Polizei und du ins Gefängnis.« Doug Foatman hätte Jared beruhigen können. Foatman ist ein 67-jähriger Grundschullehrer aus Massachusetts. Sowohl sein Sohn als auch seine Mutter waren Opfer von betrügerischen Anrufen geworden. Sein Sohn überwies einer vermeintlichen Witwe Tausende von Dollar, von denen sie ihrem angeblich behinderten Sohn einen Rollstuhl kaufen wollte. Foatmans Mutter wurde um 900 Dollar betrogen. In ihrem Fall hatte ein Anrufer sich als ein Handwerker ausgegeben, den sie beauftragt hatte, der aber nun nicht vorbeikommen könne, da er verhaftet worden sei, weshalb er Geld brauche, um die Kaution auszulösen. Foatman hatte es sich zur Aufgabe gemacht, andere Menschen vor solchen Betrügern zu warnen. Zusammen mit einem Freund stellte er im Jahr 2015 die Website thedailyscam.com online. Seitdem haben sich mehr als 800 Männer, unter ihnen etliche Soldaten, an ihn gewandt. Sie alle berichteten von Erpressungen, in denen es um ein minderjähriges Mädchen ging. Manchmal meldete sich ein falscher Polizist bei den Männern, manchmal ein falscher Vater oder eine falsche Mutter. Immer forderten die Eltern Geld. Die Begründungen waren unterschiedlich. Entweder sie behaupteten, sie hätten im Streit mit ihrer Tochter einen Computer beschädigt oder ein Telefon zertrümmert. Oder sie sagten, sie brauchten das Geld für eine Therapie, weil der Vorfall so traumatisch gewesen sei. Zahlten die Männer, dauerte es nicht lange und es folgte bald die nächste Forderung. Die Tochter habe versucht, sich das Leben zu nehmen, hieß es dann. Deshalb benötigten sie Geld für deren medizinische Versorgung. Manchmal behaupteten die Betrüger auch, die Tochter sei tot und sie brauchten Geld für deren Beerdigung. Das Geld überwiesen die betrogenen Männer per Western Union, PayPal oder Walmart, die in ihren Filialen ebenfalls einen solchen Service anbieten. Für einige Opfer waren die Folgen verheerend. Douglas Ross, ein 31-jähriger Lagerarbeiter aus Delaware, schickte seiner Mutter am 12. Dezember 2016 eine SMS mit den Worten: »In dem Profil stand, dass sie 22 sei, aber jetzt sagen ihre Eltern, dass sie erst 15 war. Ich kann nicht ins Gefängnis. Es tut mir leid, ich wusste es nicht.« Dann stellte er einen angezündeten Holzkohlegrill auf den Rücksitz seines Wagens und erstickte am Kohlenmonoxid. Doug Foatman sagt, er allein wisse von etwa 40 Opfern, die zumindest an Selbstmord gedacht hätten. Einige von ihnen konnte ich erst in letzter Minute davon abbringen. Jacob Jones kam am 18. September gegen 18 Uhr von der Arbeit nach Hause. Sein Bruder Jared hatte sich den ganzen Tag nicht bei ihm gemeldet, das war seltsam. Als er in die Wohnung trat, rannte Tex, der deutsche Schäferhund, auf Jacob zu und bellte wie wild. Auch seltsam. »Hey, Bruderherz, bist du zu Hause?« rief Jacob. Keine Antwort. Dann sah er den Zettel, der an der Pinnwand im Flur hing. »Es tut mir leid. Ich habe Mist gebaut. Ich liebe euch alle, ich wollte das nicht. Sagt meinen Söhnen, dass ich kein schlechter Mann war. In Liebe, Jared.« Jacob stürzte zur Tür von Jareds Zimmer. Sie war abgeschlossen. Er fingerte einen Schlüssel aus seiner Hosentasche und stürmte ins Zimmer. Jared lag auf dem Bett, den Rücken an ein paar Kissen gelehnt. Er trug ein hellgrünes T-Shirt, sein Gesicht war grau. Eine Sekunde lang glaubte Jacob, sein Bruder mache ein Nickerchen, dann sah er die Waffe in Jareds rechter Hand und das Blut an der Wand. Jared hatte sich erschossen. Nur wenige Minuten, nachdem er die letzte SMS von dem Mann, der sich James Harris nannte, bekommen hatte. Zu Jareds Beerdigung kamen viele Menschen. Seine Eltern, seine Geschwister, Nichten und Neffen, seine Freunde und auch sein Sohn, Jackson. Jareds Leichnam wurde in einem halboffenen Sarg aufgebahrt, geschmückt mit einer amerikanischen Flagge. Mit brüchiger Stimme sang Jacob Drops of Jupiter. Eine Veteranen-Motorradstaffel eskortierte den Leichenwagen zum Friedhof. Wäre Lisa nicht am Abend zuvor bei ihm gewesen? Vermutlich hätte nie jemand erfahren, was Jared in den Tod getrieben hatte. Lisa erzählte Jacob von den Anrufen und den SMS, der gab die Infos an die Polizei weiter. Die Ermittler beschlagnahmten Jareds Telefon. Es dauerte Wochen, bis sie es Jareds Familie zurückgaben. Erst dann konnte diese das Abschiedsvideo anschauen, das Jared aufgenommen hatte. Das Telefon zitterte in seiner Hand, während er die Kamera auf sein verweintes Gesicht richtete. »Ich hab dich so lieb, Mom. Ich liebe dich so sehr, Dad«, sagte er. »Ich hab Mist gebaut und es tut mir so leid, aber so kann ich einfach nicht weiterleben.« Kurz darauf entdeckte Kathy Bowling, die Mutter von Jared, die SMS mit den Geldforderungen und ihre Trauer verwandelte sich in Wut. Sie schrieb eine Nachricht an die Nummer, die vermeintlich der Familie Harris gehörte. Hier schreibt die Mutter von Jared Jones: »Ich muss mit Ihnen sprechen. Jared kann nämlich nicht mehr mit Ihnen sprechen. Er ist tot. Er hat sich das Leben genommen. Wussten Sie, dass er ein 24 Jahre alter Veteran war, dass er in Afghanistan gekämpft hat und dass er extrem an PTBS litt? Weil Sie ihm gedroht haben, dass er ins Gefängnis muss, ist er durchgedreht. Ich hoffe, Ihre Tochter weiß, was sie getan hat. Ich werde herauskriegen, wer sie ist. Ich verfluche sie, ihre Frau und ihre Tochter. Ich hoffe, Jareds Tod wird sie auf ewig verfolgen.« Es dauerte eine halbe Stunde, dann kam eine Antwort. »Mein Beileid. Aber er hätte meiner Tochter halt keine Nachrichten schicken dürfen. Ich habe erst heute mit einem Polizisten darüber gesprochen. Bitte bringen Sie mich nicht dazu, ihm morgen auch noch von Ihren Drohungen zu erzählen.« Kathy schickte Bilder von Jared im Sarg und von dem 17 Monate alten Jackson bei der Beerdigung seines Vaters. Keine Antwort. Anfang Oktober, fast 4 Wochen nach Jareds Tod, veröffentlichten die Greenville News einen herzzerreißenden Artikel über Jareds Leben und seinen frühen Tod. Seine Mutter sendete den Link an die Nummer und fügte hinzu: »Ich hoffe, Sie fühlen sich richtig beschissen.« Wieder keine Antwort. Ein paar Tage später bekam sie eine Facebook-Nachricht. Der Absender nannte sich Angel Among Us, Engel unter uns. Er schrieb: »Sie kennen mich nicht, aber ich weiß, dass Sie trauern. Jemand, der weiß, warum Jared sich das Leben genommen hat, hat mich gebeten, Sie zu kontaktieren. Er selbst kann es nicht. Er kennt Sie und Ihren Sohn nicht, aber er kennt die Leute, die Jared in den Tod getrieben haben. Er will ihnen helfen, diese Leute anzuzeigen, aber er braucht Schutz. Kathy Bowling bekam Angst, doch sie schrieb zurück. Angel Among Us verriet ihr, dass Mr. und Mrs. Harris eine Erfindung seien und die Betrüger Häftlinge, die in der Lee Correctional Institution in South Carolina einsitzen. Ich fiel auf die Knie und fing an zu schreien, erinnert sich Kathy Bowling. Es war so unfassbar. Sie rief sofort Kevin an, Jareds Vater. Unter Tränen schrie sie, unser Sohn wurde betrogen von verdammten Knackis. Die Geschichte des Online-Betrugs reicht von falschen nigerianischen Prinzen bis hin zu gefälschten Mails von Banken. Wie Viren verbreiten sich die verschiedenen Betrugsmaschen, verändern sich und passen sich immer wieder an neue Bedingungen an. In den analogen 90er Jahren gaben Häftlinge noch oft Kontaktanzeigen in schwulen Magazinen auf. Die Gefangenen tauschten erst Briefe mit Männern aus, bevor sie diejenigen erpressten, die noch nicht geoutet waren. Im digitalen Zeitalter wandelte sich die Vorgehensweise. Warum ausgerechnet die Betrugsmasche mit dem minderjährigen Mädchen unter den Gefangenen von South Carolina so erfolgreich war, ist nicht bekannt. Klar ist aber, dass sie von vielen verschiedenen und unabhängig voneinander agierenden Tätern benutzt wurde. In der Vergangenheit konnte eine Reihe von ihnen bereits überführt werden, meist indem die Ermittler der Spur des Geldes folgten. Zunächst nahmen sie die Kuriere fest, die das erpresste Geld beispielsweise bei Walmart entgegennehmen sollten. Später überprüften sie, an wen im Gefängnis diese Kuriere Geld überwiesen hatten. Diese Ermittlungen führten zu ein paar kleineren Anklagen, die kaum Aufmerksamkeit erregten. Dann klagten Bundesstaatsanwälte im November 2018 fünf Männer wegen Betrugs an, die in Gefängnissen in South Carolina saßen. Mindestens 442 Angehörige aus fast allen Teilen der Streitkräfte sollen von ihnen um insgesamt mehr als eine halbe Million Dollar betrogen worden sein. Soldaten sind ein leichtes Opfer für diese Art des Betrugs. Sie sind jung und unterstehen der militärischen Aufsicht. Die Betrüger können ihren Opfern damit drohen, dass sie unehrenhaft aus dem Dienst entlassen werden, sagt der stellvertretende Staatsanwalt Red DeHart. Doch all das wäre vermeidbar, gäbe es nicht ein noch größeres, grundsätzlicheres Problem, den Besitz von Handys hinter Gittern. Natürlich sind Handys im Gefängnis eigentlich verboten, doch der Handel mit ihnen boomt. Zehntausende Handys werden jedes Jahr in amerikanischen Gefängnissen beschlagnahmt. Und das sind nur diejenigen, die gefunden werden. Brian Sterling ist der Direktor der Strafvollzugsbehörde von South Carolina. Während eines Rundgangs durch die Broad River Correctional Institution, ein Hochsicherheitsgefängnis in Columbia, erklärt Sterling, was seine Abteilung alles gegen das Schmuggeln von Handys unternimmt. Die gesamte Anlage ist mit 15 Meter hohen Drahtzäunen umgeben, um zu verhindern, dass jemand Handys darüber wirft. Auf dem Gelände patrouillieren Lastwagen. Sie können Drohnen aufspüren, mit denen Handys aus der Luft abgeworfen werden. An allen Eingängen gibt es Metalldetektoren, wie man es von Flughäfen kennt. In den Fluren und Gemeinschaftsbereichen sind 3 Meter hohe Metalldetektoren aufgestellt. Und trotz all dem wurde in diesem Gefängnis ein verurteilter Kinderschänder dabei erwischt, wie er eine junge Frau auf Facebook belästigte. Wir geben Millionen aus, um das Problem in den Griff zu kriegen, sagt Sterling. Aber es ist wie Wasser. Die Gefangenen finden immer einen Weg, um Telefone ins Gefängnis zu spülen. Wie viele andere Strafvollzugsbeamte und auch einige Kongressmitglieder plädiert Sterling deshalb für eine naheliegende Lösung. Warum nicht einfach die Signale nicht zugelassener Telefone in Gefängnissen blockieren? Das wäre allerdings illegal, denn nach dem Communications Act, einem Gesetz von 1934, ist es nur der US-Bundesregierung erlaubt, in den Funkverkehr einzugreifen. Außerdem wehren sich auch Telekommunikationsunternehmen dagegen. Störsender sind sehr unpräzise, sagt Patrick Donovan vom Wirtschaftsverband der US-Telekommunikationsbranche. Wenn man sie in Gefängnissen einsetzt, könnten auch Anrufe und GPS-Dienste für normale Kunden oder für Polizei und Feuerwehr gestört werden. Einige Gefängnisse experimentieren allerdings bereits mit sogenannten Managed Access-Systemen. Sie sollen nur bestimmten Handynummern die Einwahl ins Netz ermöglichen. Wobei so ein 1,5 Millionen Euro teures System auch in der Lee Correctional Institution in South Carolina im Betrieb war und die Betrüger nicht davon abhalten konnte, Jared hereinzulegen. Nachdem Kathy Bowling Angel Among Us geschrieben hatte, erzählte sie Kevin, Jareds Vater, davon. Die beiden beschlossen, dass der Vater mit dem Informanten sprechen sollte. Wenig später bekam er einen Anruf aus einem Gefängnis. Der Mann bot ihm an, die Namen der Betrüger zu nennen, wenn sein Fall im Gegenzug neu aufgerollt werden würde. Jareds Vater wandte sich an die Polizei von Greenville und die Militärpolizei und berichtete ihnen von dem Angebot. Unter dem Vorwand eines Arzttermins wurde der Informant im Februar von einem Ermittler der Militärpolizei aus dem Gefängnis in ein Polizeirevier geführt. Der Betrug sei unter dem Stichwort Joning bekannt, erzählte der Informant den Ermittlern. Eine Telefonnummer zu fälschen sei ganz einfach. Man müsse dafür bloß eine von mehreren ziemlich leicht erhältlichen Apps herunterladen. Damit könne man auch die Managed Access Systeme umgehen. Der Informant nannte den Polizisten die Namen der Männer, die Jared betrogen hatten. John William Dobbins und Carl Richard Smith teilten sich in der Lee Correctional Institution eine Zelle. Dobbins war 59 Jahre alt, ein 1,70 Meter großer und knapp 80 Kula. Dobbins war 59 Jahre alt, ein 1,70 Meter großer und knapp 80 Kilo schwerer Schulabbrecher mit grauem Spitzbart und blauen Augen, der zum dritten Mal wegen Drogenkonsums im Knast saß. Smith, 43 Jahre alt, war größer und schwerer als Dobbins, ein Mann mit Stoppelbart, der mehrere Drogendelikte begangen hatte, aber wegen schwerer Körperverletzung im Gefängnis saß, weil er seiner Freundin ins Gesicht geschossen hatte. Glaubt man dem Informanten, verbargen sich hinter der blonden 17-jährigen Carolyn Harris in Wahrheit zwei Gefangene mittleren Alters, die in ihrer Zelle hockten und dort auf ihren geschmuggelten Handys herumtippten. Da Jared zum Zeitpunkt seines Todes nicht mehr in Diensten der Army stand, übergab die Militärpolizei den Fall an die Polizei von Greenville. Detective James Lee Wood sprach mit Dobbins und Smith. »Ja, sie hätten zwar vom Joning gehört«, sagten die beiden, »doch sie beteuerten, dass sie niemanden betrogen hätten.« Dobbins sagte, mit Jareds Tod habe er nichts zu tun. Doch die Beweise, die Lee Wood und seine Kollegen nach und nach zusammentrugen, zeichneten ein anderes Bild. Sie fanden heraus, dass mindestens eine der zwei Handynummern, die Jared kontaktiert hatte, sich in einen Mobilfunkmast in der Nähe der Lee Correctional Institution eingewählt hatte. Tausende von Textnachrichten und Anrufen bewiesen zudem, beide Nummern, mit denen Jared angerufen worden war, standen auch in Kontakt mit Verwandten und Bekannten von Dobbins und Smith. Außerdem gab es SMS, mit denen weitere Betrugsopfer aufgefordert wurden, Geld über Western Union und andere Bezahldienste an Kontaktpersonen von Dobbins zu schicken. Im Mai berief der Polizeichef von Greenville eine Pressekonferenz ein. Dort gab er bekannt, dass der Fall geklärt sei. Dobbins und Smith müssten sich wegen Erpressung von Jared Jones verantworten. Damit drohten jedem von ihnen zusätzliche 10 Jahre hinter Gittern. In einem Facebook-Video sagte Jareds Mutter unter Tränen, es war Jared, der die Waffe gehalten hat, aber es fühlt sich an, als hätten diese beiden Männer abgedrückt. Nach dem Tod seines Bruders verlor Jacob Jones seinen Job. Jede Nacht plagten ihn Albträume, er litt unter Selbstmordgedanken. Vor allem, wenn der kleine Jackson ihn mit seinem verstorbenen Vater verwechselte, machte das Jacob zu schaffen. Auch Kathy Bowling hatte Probleme, selbst mit den einfachsten Dingen des Alltags zurechtzukommen. Sie hat Magengeschwüre und solche Angst vor Jareds Betrügern, dass sie immer einen Taser bei sich trägt. Jareds Vater hat eine Pistole in seinem Nachttisch deponiert. Doch da ist eine Sache, die den Eltern Halt gibt. Sie beide setzen sich dafür ein, Mobilfunksignale in Gefängnissen zu blockieren. Diese Störsender hätten schon vor langer Zeit installiert werden müssen, sagt Kathy Bowling. Diese Männer saßen hinter Gittern, aber sie konnten meinen Sohn trotzdem schikanieren, demütigen und in den Tod treiben. Im März 2019 brachten mehrere Mitglieder des Kongresses zwei Gesetzentwürfe ein, die es Gefängnissen erlauben würden, Mobilfunksignale zu stören. Doug Fodeman wird unterdessen jede Woche von verängstigten Männern kontaktiert. Sie bitten ihn um Hilfe, weil sie in ernsthafte Schwierigkeiten geraten sind. Meist geht es um eine hübsche junge Frau, die sie online kennengelernt haben. Epilog. Im Mai 2021 bekannte sich Carl Richard Smith schuldig und gestand, Jared Jones erpresst zu haben. Allerdings habe er nur eine Nebenrolle bei dem Betrug gespielt, sagte Smith vor Gericht, federführend sei demnach John William Dobbins gewesen. Smiths Geständnis war Teil eines Deals. Er bekam keine weitere Haftstrafe aufgebrummt. Dobbins wurde im Mai 2022 wegen erpresserischen Betrugs zu 10 Jahren Haft verurteilt, von denen die letzten 3 zur Bewährung ausgesetzt wurden. Unterdessen setzen sich mehrere Politiker und Staatsanwälte auch weiterhin für ein Gesetz ein, das es ermöglichen würde, Mobilfunksignale in Gefängnissen zu stören. Bislang wurde es noch nicht verabschiedet.
Wer noch mehr Stern Crime hören, lesen und streamen möchte, dem empfehlen wir Stern Crime Plus. Hier finden Sie aufwendig recherchierte und sensibel erzählte True-Crime-Geschichten sowie Interviews mit Experten und Ermittlern. Starten Sie jetzt einen kostenlosen Probemonat unter stern.de/crimeplus.